Motorsport ist nicht nur Technik und Stoppuhr. Es gibt auch so viel Interessantes, Spannendes und Witziges hinter den Kulissen. Und einer, der da lang genug reinschnuppern konnte, ist Jochen von Osterroth, der bekannte Motorjournalist. Also hört jetzt eine Episode aus Jochens Boxengeflüster.
Hallo, liebe Hörer von Radio Oldtimer. Heute sprechen wir ausnahmsweise mal über Fürst Metternich. Jetzt werden Sie sich fragen, was erzählt uns der Osterroth? Wollen wir jetzt ein Sektgespräch halten? Nein, nein, nein. Ich spreche von dem Mann, der dahinter steckt und von seinem Urenkel. Fürst Metternich. Dieser Mann war Ruderer, Reiter, Eishockey-, Tennis- und Fußballspieler, Rennfahrer, AVD- und FIA-Präsident. Und zwar ist er der Urenkel dieses Clemens von Metternich, der 1815 Europa neu geordnet hat. Eine ungewöhnliche Persönlichkeit, die ich ziemlich gut kannte. Ein Konzert der Großen. Scuderia Ferrari, 6 Werks-Porsche, 4 Alfa Romeo, dann der Chapray von Ex-Weltmeister Phil Hill und private Ford GT40. Mit diesem kleinen, mit einem ganz kleinen Mini Cooper S trat Fürst Metternich 1967 bei der Targa Florio an. Ja, mit so einem Ding bei dem Konzert der Großen mitspielen zu wollen, ist ja vergleichbar mit dem Begehren eines Pfadfinders, der in einem NATO-Manöver teilnehmen möchte. Nun, für die Piloten des Minis, den AVD-Präsidenten Paul Alfons Fürst von Metternich und seinem Freund Wittigo Graf von Einsiedel, sollte dieser Pfingstausflug in die Madonie ein Erlebnis der besonderen Art werden. In seiner Freizeit driftete übrigens der Fürst mit diesem auffällig schwarzen Gefährt, mit Schachbrettmuster auf dem Dach natürlich, gelegentlich durch seine Weinberge im Rheingau. Danach gönnte er sich stets eine besondere kulinarische Kleinigkeit. Das ist einfach ein Ritual. Und gut gestärkt und erfrischt über die Distanz von 10 langen Runden in Sizilien zu kommen, wartete in den Bergen von Colesano mein Freund Hartmut Lebrig und meine Wenigkeit mit Weißbrot als Schwamm für einen Schluck Rotwein und einem feuchten Handtuch, um den Herrn die Targa-Tour zu erleichtern. Weil sich Wittigo von seinen Geschäftsterminen im Nahen Osten erst auf dem allerletzten Drücker in Palermo eingetroffen, sich plötzlich um einen Helm kümmern musste, beschloss der Fürst erstmal den Start zu fallen, der Wittigo wird seinen Helm schon irgendwo kriegen. Haha, und woher er kriegte? Er hat ihn einfach ein Polizia-Stradalemann abgenommen nach dem Motto, den Helm brauche ich jetzt. Nach der ersten Runde lähmendes Schweigen bei den Zuschauermassen. Es dürfte damals mehr als eine 500.000 Menschen gewesen sein, denn ihr Liebling Dr. Nino Vaccarella, souverän vornliegend, hatte mit seinem Ferrari P4 einen Randstein touchiert und war ausgefallen. Bedenkliche Gesichter auch bei Hartmut und mir, denn unser Mini fehlte. Ausfall wie bei dem gemeinsamen Start 1956 in Le Mans auf einem 300 SL. Nach gut 2 Stunden, inzwischen diktierten einige Porsche und der Ferrari P34 der Scuderia Filippinetti das Renngeschehen, erreichte uns seine Durchlaucht, völlig geschlaucht zu Fuß. Nach der Zieldurchfahrt unseres gemeinsamen Freundes Paul Hawkins mit Rolf Stommen, überraschend Gesamtsieger, verwandelte sich dann die Rennstrecke in einen 70 Kilometer langen Stau. Mittendrin mein uralter Porsche 356. Die Fahrzeuge und Zuschauer, die zuvor als Leitplanken gedient hatten, warteten vergeblich auf eine Kanalisierung. Es stand alles und nichts ging. In diesem Chaos tauchte plötzlich Wittigo mit einer Polizeivespa auf. Zu einem Polizeihelm gehört schließlich auch das passende Gefährt. Mit sich selbst eine Polizeieskorte bilden, verschwanden dann die Herren in Richtung Palermo. Nur 1927 hat es einen Einsiedelerfolg bei der Targa Florio gegeben, nämlich mit Margarete Gräfin Einsiedel. Sie war lediglich 9 Monate mit Wittigos Onkel Adolka Haubold Siegfried von Einsiedel verheiratet. Immerhin auf einem Bugatti 12. Auf einem Bugatti auch, nämlich einem T37, war auch Wittigos älteste Schwester Beatrix Else Friede Margarete, genannt Bea, ziemlich schnell unterwegs gewesen. Die haben es also im Blut gehabt. Nun, gehen wir auf Fürst Metternich ein. Genau gesagt, Paul, Alfons, Maria, Clemens, Lothar, Philippus, Neri, Felix, Nikodemus, 6. Fürst von Metternich-Winneburg, Herzog von Porteia, Graf von Königswart. So der vollständige Name samt Titeln. Er wurde am 26. Mai 1917 in Wien als Sohn des Clemens Wenzel von Metternich und der Donna Isabel de Silva y Carnaval, einer spanischen Grandessa, geboren. Als Urenkel des Fürsten Clemens von Metternich, der 1815 auf dem Wiener Kongress die Neuordnung Europas nach der napoleonischen Herrschaft betrieben hatte, kam dieser Paul Alfons mit knapp 8 Jahren in ein Schweizer Internat, um dort in Le Roisey eine ordentliche Ausbildung zu genießen. Wie sich so für einen Spross eines hochkarätigen, blaublütigen aus der Diplomatendynastie gehört. Immerhin eine Dekade lang hatte er sich dann zum Allround-Sportler gemeistert. Metternich ruderte auf dem Genfer See um Meisterehren, spielte als erst 17-Jähriger bereits mit einer A-Lizenz Eishockey, lief hervorragend Ski und bot auch nicht minder gutes Tennis. Als Leichtathlet passierte ihm freilich ein ganz böses Malheur. Bei der Stabübergabe in der 400-Meter-Staffel vergeigte ich alles, so Metternich, weil ich den Stab außerhalb der Begrenzung übergab. Im Weitsprung, übrigens 5,80 Meter, hatte Metternich wohl nach eigener Aussage auch noch Nachholbedarf. Aber als Fußballer machte Metternich zwischen 1934 und 1935 sogar international von sich reden. Er spielte auf dem linken Flügel von Grasshoppers Zürich. Nun, 1939 wurde Metternich inzwischen auf dem böhmischen Familienlandsitz Schloss Königswart wohnend eingezogen und diente sich durch alle Mannschafts- und Unteroffiziersdienstgrade bis zum Leutnant der Kavallerie durch. Nur da gab es bei der Wehrmacht schon längst keine Pferde mehr. 1940 hatte er in Berlin die bildhübsche Prinzessin Tatjana Iljanova Vasiltschikova, 1914 in St. Petersburg geboren, kennengelernt. Tatjana, deren Familie die Wirren der russischen Revolution gerade so überstanden hatte und über Malta und Frankreich war man nach Deutschland gekommen, hatte in München Kunst studiert und im Auswärtigen Amt in Berlin eine Stellung gefunden. Die Abneigung gegen den Nationalsozialismus im Kreise Gleichgesinnter brachte sie und Paul Alfons zusammen. Hochzeit am 1. September 1941 im Berliner Grunewald. Durch die Vertreibung der Sudetendeutschen musste Königswart im Egerland aufgegeben werden. Tja, dem jungen Paar blieb jetzt nur noch das im August 1942 durch Brandbomben schwer lädierte Schloss Johannisberg im Rheingau, das Clemens Metternich von den Habsburgern als Dank für seine Dienste bekommen hatte. Auflage war allerdings, jedes Jahr musste ein Zehntel des Weinbergertrages nach Wien geliefert werden. Und bei Erlöschen des Mannesstammes fällt das Schloss dann an Habsburg zurück. Und so gehört es heute, das herrliche Anwesen, wie auch die ganze Sektmarke Fürst Metternich, dem Oetker-Konzern. Tja, nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland rackerte sich der Fürst über den Rallye-Sport und Bergrennen zu einem durchaus erfolgreichen Rennfahrer empor. Nach einigen Aussagen, ich startete auch in Le Mans, zunächst auf einem Pegaso, dann 1956 auf einem 300er SL zusammen mit Vitigo Einsiedel natürlich. Leider kam uns dann ein Unfall in die Quere. Mehr Fortune war ihm im Folgejahr bei der Mille Miglia beschieden. Die hat er übrigens 4-mal mitbestritten. Obwohl Mercedes nach der Le Mans-Tragödie 55 ja werkseitig dem Motorsport den Rücken gekehrt hatte, trat beim dritten Sportwagen-WM-Lauf 1956 der damals 1597 Kilometer langen Mille Miglia unter den 356 Startern ein ganzes Rudel privat gemeldeter Mercedes 300 SL an. In Anwesenheit von Alfred Neubauer, Sie kennen ja den dicken Neubauer, und einiger bekannter Mechanikergesichte, ließ sich das Ganze auf einen verkappten Werkseinsatz schließen. Metternich, ha, da kommt der dicke Neubauer nach dem Training auf mich zu und sagt, der Trip sei ja im Schnitt 182 Stundenkilometer gefahren. Metternich, ich war total perplex. Gut. Trips hatte nachts bei ziemlich freier Strecke trainiert, während Wittigo und ich tagsüber bei einigem Gegenverkehr mit lächerlichen 100 Sachen unterwegs gewesen waren. Wittigo, lass uns statt deinem Fahrgünstler noch lieber irgendwo nett essen gehen, meinte dann der Fürst nach dieser Erkenntnis ziemlich scherzhaft. Welch ein Ansporn. Die beiden Herren gingen mit ihrem Wagen plötzlich aufs Ganze und steigerten sich einen Schnitt von 176 km/h. Jetzt war der dicke Neubauer perplex. Und als die an Führung liegende Graf Berger von Trips seinen Mercedes bei einem Überholvorgang irreparabel demolierte, rief der Neubauer Metternich beim nächsten Stopp zu, oh, Jungs, ihr seid meine letzte Hoffnung. Leider, so Metternich, braucht mir bei jedem Halt 12 Liter Wasser, weil die Zylinderkopfdichtung kaputt war. Und hätte es nicht dann in Strömen geregnet, wären wir vermutlich gar nicht angekommen. Na, immerhin sechster Platz hinter dem 5-Wagen des Scuderia Ferrari mit solchen Weltklasse-Piloten wie Castellotti, Collins, Musso, Fangio und Jean de Bien. Für das Duo Metternich-Einsiedel mehr als nur ein Achtungsaufwand, muss man schon sagen. Von diesem zeugt auch ein Aquarell über seine Lieblingssitzecke im Schloss Johannisberg. Tja, just in dieser Sitzecke, eines der Kissen schmückt übrigens der Doppeladler der Donaumarschie, ergab sich die Gelegenheit, länger mit dem Fürsten zu plaudern. Bei einem guten Tropfen aus dem großen Weinkeller des Schlosses und einer ganz vorzüglichen Suppe, die die Fürstin aus der Küche zauberte, holte der Fürst seine Fotoalben hervor. Schon an diesem netten Nachmittag im Schloss war eigentlich Bernie Ecclestone, der seit 1978 beim Großpreis in Deutschland seine eigenen Interessen bis ins kleinste Detail wahrgenommen hatte. Dazu gehörte auch die redaktionelle Gestaltung des Programmheftes, die er für einige Jahre in meine Hände gelegt hatte. Bei einer Inhaltsbesprechung anlässlich des Prokarenz 1980 auf dem Nürburgring meinte Bernie, ach, man muss doch diesen Präsidenten des AVD mit einem Porträt würdigen, nachdem er selbst und Max Mosley in der Ausgabe von 1979 als Bosse vorgestellt richtig zur Geltung gekommen seien. So saß ich also im Auftrag des Formel-1-Zampanos bei einem Mann, der ab 1975 übrigens 10 Jahre lang auch dem Automobil-Weltverband, nämlich die FIA, als Präsident repräsentierte und 1979 sogar mit dem Bundesverdienstkreuz der ersten Klasse und dann 1990 mit dem großen Bundesverdienstkreuz geehrt wurde. Ja, jetzt kommen wir zu etwas ganz Seltsamem, was ich beim Blättern in den Alben von Paul Alfons entdeckt habe. Nämlich ein Bild von 1953, das ihn kopflos zeigt. Eine sensationelle Aufnahme des Spaniers Bragulli. Metternich donnerte nämlich da mit 220 km/h mit einem 2,8 Liter Pegaso über eine spanische Landstraße in der Nähe von Vich, um einen neuen Geschwindigkeitsrekord auf der Straße aufzustellen. Von dem Fürsten ist auf dem Bild kein Helm zu sehen, doch sein scheinbar existierender Kopf lässt den Durchblick auf einen auf der anderen Straßenseite stehenden Zuschauer frei. Seinen besonderen Erinnerungsstücken in diesem Album gehört auch ein Aquarell, das ihn mit seinem Porsche 356A beim Start der Carrera Panamericana in Mexiko zeigt. Für das Programmheft benötigt natürlich auch ein besonderes Bild, das allerdings nichts mit Motorsport zu tun hat, nämlich den Fürsten Metternich vor dem Ölgemälde seines noch berühmteren Urgroßvaters in einem Saale, in dem der Fürst übrigens auch schon das persische Kaiserpaar empfangen hatte. Es dunkelte, also musste ich blitzen, was leider nicht ohne Reflexion der Firnisschicht auf dem Gemälde möglich war. Ich habe das dann allein später nochmal so ohne Fürst fotografiert. Nun, beim dritten Glas einer guten Johannisberger Spätlese erzählte Metternich, wie er eine zonengrenzenübergreifende Deutschlandrallye bereits 1968 organisieren wollte, aber was natürlich zu erwarten war, bei den DDR-Behörden auf taube Ohren stieß. Dagegen zeigte sich der Automobilclub der CSSR aufgeschlossen und stellte nicht weniger als 3000 Helfer ab. Start durch Fahrtleiter, den Leopold Freier von Tettwitz in Wiesbaden, nächtliche Sonderprüfungen in böhmischen Wäldern, da gab es eigentlich nur einen großen Sieger, den Finn Pauli Teubon und viele, viele Verlierer, nämlich ein Dutzend Hasen, ein Fuchs und einiges Federvieh. Metternich, das erinnerte mich an eine Strecke, die von Willigos Schwestern Bea Jutan Agger stammen könnte. Diese mir wohl bekannten Damen waren ja nicht nur im Umgang mit dem Volant, sondern auch mit dem Jagdgewehr bestens vertraut. Na, reden wir doch mal über den Metternich, so wie wir ihn heute vielleicht noch kennen, nämlich als beste Adresse für Wein und Weinschmecker. Als Gourmet und Kenner der gehobenen Gastronomie-Szene gab Metternich nämlich einen fürstlichen Begleiter für Weinschmecker raus. Ein Werk, das seine Gattin unter dem schlichten Titel Der Metternich fortsetzte. Zufälligerweise saß ich auf dem Fluge zum Großen Preis von Spanien einer Reihe hinter dem Fürsten, der, wie er, die besten Adressen für feine Weinschmecker natürlich im Kopf hat und auch bestimmt mir einige Restaurants Madrid empfehlen konnte. Zumal ja Spanisch seine Muttersprache ist. Übrigens ein multilingualer Herr. Metternich ließ sich ein Blatt Papier reichen und schrieb mir dann sämtliche Restaurants mit Preisen und Empfehlungen auf. Tja, diesen Restaurants bin ich dann später mit Striezel Stuck gewesen und muss sagen, die Metternich-Vorschläge waren gut. Nun kommen wir noch zur Fürstin. Von 1976 bis zu seinem Tod am 21. September 92 einer Genfer Klinik führte Metternich die Großballei Deutschlands des militärischen hospitalischen Ordens des heiligen Lazarus von Jerusalem. Zur Erklärung: Ziel dieses Ordens, den christlichen Glauben und das Rittertum zu bewahren, zu verteidigen, die Armen, Kranken, Sterben zu schützen und ihnen beizustehen. Nach diesen Worten stehen Taten im sozialen Bereich und auf der Förderung der Gesundheitspflege. 1993 folgte Fürstin Tatjana in dieser Funktion und das hat sie auch bis zu ihrem Ableben, das war am 26. Juli 2006, auch weitergeführt. Als Kunstmäzenin, treibende Kraft von vielen kulturellen Veranstaltungen im Rheingau, war sie bis ins hohe Alter, nämlich bis zum 91. Lebensjahr, aktiv gewesen. Tja, auf den Wingertswegen des Johannesberges ist es still geworden. Hier wird wohl so schnell nie mehr ein Mini Cooper S entlang rühren.
Das war der Blick hinter die Kulissen des Motorsports aus der Reihe Jochens Boxengeflüster.